Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Interview der Adoptionshelfer. In diesem Podcast stelle ich Fragen rund um das Thema Adoption. So können wir exklusiv an persönlichen Erfahrungen teilhaben. Mein Name ist Linda Dorey und heute freue ich mich, den Jan bei uns hier begrüßen zu dürfen. Hallo Jan, schön, dass du hier bist. Magst du dich kurz vorstellen?
Hallo Linda, schön, dass ich heute auch einmal dran bin. Ich bin Jan, 40 Jahre alt, bin ein adoptiertes Kind, wurde gleich nach der Geburt zur Adoption freigegeben und ich habe zur Verarbeitung meiner Geschichte vor 1,5 Jahren den Weg gewählt, eine Verarbeitung in einem Buch zu machen. Und der ein oder andere kennt mich vielleicht daher auch schon. Und ja, heute freue ich mich auch mal dieses Interview mitzumachen.
Das ist toll. Vielleicht können wir an anderer Stelle gleich im Anschluss noch ein bisschen genauer auf das Buch eingehen. Das ist ja schon eine interessante Geschichte,
das machen wir
die
gerne.
Du da aufgeschrieben hast.
Ja.
Und vielleicht magst du uns zu Beginn erzählen, wann und wie du adoptiert bist und was du in diesem Moment gefühlt hast. Kannst du dich noch daran erinnern, wie das so gewesen ist damals?
Ja. Was ich gefühlt habe in dem Moment, also erfahren habe ich es, dass meine Tante schwanger war. Das haben mir jetzt meine Eltern erzählt. An dem Zeitpunkt habe ich es noch gar nicht so realisiert gehabt. Da habe ich schon die Frage gestellt, da war mein Cousin halt drinne im Bauch. Und dann habe ich meinen Eltern halt schon Fragen gestellt in der Richtung. Und das hatten sie mir da, so wie jetzt sagten, schon beantwortet gehabt, dass das nicht so wäre. Aber ich habe dann wahrscheinlich ein Schutzmechanismus in dem Alter, da muss ich 5 gewesen sein, aufgelegt, ungewollt, dass ich es gar nicht so für voll genommen habe. Mit 5 ist auch immer schwierig schon zu sagen, man versteht das. Ne? Also sage ich heute als Erwachsener, dass es schwierig ist als Kind, so eine Aussage zu verstehen. Man hat es realisiert, sage ich. Es ist aber auch dann weg gewesen. Also ich weiß davon heute nichts mehr. Das ist dann aus Erzählungen von meinen Eltern gekommen. Auch mit der Sache mit dem Buch, dass er gesagt hat, Mensch, du hast aber vorher auch schon mal gefragt und da haben wir es dir schon gesagt, weil meine erste Erinnerung daran, mit der Erfahrung, dass ich adoptiert bin, ist, Kindergartenzeit war schön, in der Schulzeit ging das dann los. Das waren immer die gleichen Leute, die mit denen ich zusammen war, auf einem kleinen Dorf in Niedersachsen. Da hat sich nicht viel verändert, aber man wurde älter und reifer und die Kinder haben auch mehr zu Hause aufgeschnappt. Und es wusste ja jeder im Dorf, dass ich adoptiert bin. Also das ist ja ein Dorfgespräch gewesen. Ich bin ja aus heiterem Januarhimmel erschienen in dem Dorf und keiner hatte vorher auch an meiner Adoptivmama eine Veränderung wahrgenommen, wenn sie mal einkaufen gegangen ist oder sonstiges, wo man wie bei meiner Tante gesehen hat, dass ein Bauch entsteht. So, und dann kam der Jan damit einmal im Kinderwagen angeschaukelt und das hat natürlich auch für Gespräche im Dorf gesorgt. Und ja, die Kinder haben dann irgendwann, wir hatten auch Heime bei uns, wo Kinder aus Berlin und Umgebung in Niedersachsen aufgenommen worden sind, wenn sie mit Familie nicht klargekommen, die kannte man halt auch. Und Heim war halt so ein Begriff bei uns in dem Alter schon. Und mit einmal wurde ich halt betitelt als Heimkind. So, und ich habe mir immer meine Fragen gestellt und konnte damit eigentlich auch mal nichts anfangen. Ich habe Wut gefühlt. Unverständnis, warum meine Freunde jetzt mit einmal das zu mir sagen. Mhm. Und ich habe es meistens aber auch wirklich mit Aggressivität quittiert. Also ich habe da wirklich böse drauf reagiert und habe ich sie mir geschnappt und dann sind wir quer über den Schulhof gerollt. Und irgendwann ist dann halt auch die Frage entstanden, ne? Dass ich mir darüber Gedanken gemacht habe. Es war für mich auch nicht einfach. Wir haben einen alten Bauernhof gehabt. Katzen sind schon immer mein Ein und Alles gewesen. Da habe ich mich dann so ein bisschen rein verlaufen und habe auch mit denen gesprochen und ja, habe mir dann so meine Fragestellung halt auch zusammengebastelt, wie ich denn Gleichheiten, das war ein wichtiges Thema, werden wir nachher, glaube ich, noch drauf kommen, wie man anfängt, dann abzugleichen. Also das ist schon, ich hätte es gerne von meinen Eltern so erfahren, also mir hat es wehgetan. Mir hat es wirklich wehgetan. Es ist in meinen Augen, auch wenn ich das jetzt sage, nicht böse gemeint, aber ein Vertrauensbruch gewesen. Dass leider andere Leute aus dem Dorf meinen Eltern vorgegriffen haben. Das Recht hatten sie gar nicht.
Ja,
Ja, auch wenn sie das Wissen haben, die haben sich in so eine Familiengeschichte ganz einfach nicht, die wussten gar nicht, was sie damit zerstören. Noch nicht bei meinen Eltern, ja doch klar, bei meinen Eltern auch, bei meinen Adoptiveltern, aber auch in mir. Also das hat gesessen,
auf jeden Fall. Ich glaube, das kann man von außen auch gar nicht sehen oder bemerken, was man da tut. Für einen selbst ist es die Wahrheit, die man ausspricht. Würdest du sagen im Nachhinein, dass du überrascht warst über diese Tatsache, dass es wirklich so ist? Oder würdest du sagen, dass in deinem Inneren schon so eine Idee davon entstanden ist, dass es stimmen könnte? Also hast du es irgendwie schon gewusst oder geahnt oder?
Das, was nicht stimmt, das habe ich auch schon vor diesem, was ich vorhin sagte, mit diesen 5 Jahren, dass ich meiner Tante da muss ja schon was gewesen sein, ne? Dass ich auch auf den Trichter kam, da spezielle Fragen zu stellen. Mhm. Ich bin der Meinung, so wie ich es heute für mich selber zurück nachvollziehen kann, dass für mich, seitdem ich denken kann, eine komische Bindung, zwar ich fühlte mich wohl, ich liebte meine Eltern, ich kuschelte auch gerne, bis zu dem Zeitpunkt, wo das rauskam und dann fiel halt auch der Hammer. Vorher war für mich alles ganz normal. Also ich habe es für mich versucht, normal zu halten. Ich habe auch diese Nähe genossen. Es war aber komisch. Es war definitiv eine andere Bindung, die man spürt. Das ist dann später auch der Punkt, wenn wir dann darauf kommen, wenn man die Mutter gesucht hat oder auch eigene Kinder gekriegt hat. Da kann ich dann auf den Punkt nochmal eingehen, was ich jetzt gerade damit sagen wollte.
Okay, wunderbar. Wo und wie lebst du heute, Jan?
Ja, heute, also ich bin früh Papa geworden. Ich habe nie eine Lehre gemacht, habe mich aber immer, ich war immer arbeiten. Es gab auch kurze Arbeitslosenzeiten. Habe mich dann irgendwann aus der Heimat, aus meinem Selbstvernichtungswahn entzogen und habe mich nach Berlin abgesetzt. Lebe heute in Berlin, habe eine Freundin, habe einen 9-jährigen Sohn mit angenommen von meiner Freundin, habe eine 21-jährige leibliche Tochter. Und ja, ich lebe jetzt hier in Berlin. Meine Adoptivmutter ist 1948 hier geboren. Ich habe also schon immer einen Bezug nach Berlin gehabt. Und als es dann war, dass ich weg wollte oder weg musste, blieben für mich München, Hamburg, Hannover, Berlin. Ja, und Berlin ist es dann geworden. Und da bin ich jetzt seit 2010. Also jetzt mittlerweile 11 Jahre. Habe dann hier erst beruflich mich mit einer Zeitarbeit über Wasser gehalten, weil ich ja, wie gesagt, hatte nie eine Lehre gemacht habe. Aber immer gekämpft habe. Ich habe CNC-Drehjahr gemacht, ich war LKW-Fahrer, ich war Steiger auf Starkstrommasten. Also ich habe wirklich vieles gemacht. Landwirtschaft, Schausteller. Es gibt nichts, was ich eigentlich nicht gemacht habe. So, und dann bin ich auch über eine Ausschreibung hier in Berlin gestoßen, wo bei der Deutschen Bahn Schaffner gesucht worden sind. Kundenbetreuer, Fahrkartenkontrolleure. Und kann mich noch gut daran erinnern, dass ich bei meiner Adoptivmutter angerufen habe, habe gesagt, Mensch, hier, und na, das wäre doch was. Oder wir haben sogar auf der Terrasse gesessen in Woltersdorf noch. Ja, und da habe ich das gefunden. Und dann sage ich, na, da brauche ich nicht, mich nicht bewerben. Das erfülle ich ja gar nicht. Und da fand ich wieder so süß von meiner Adoptivmutter. Und wie sie sagte, Jan, das, was du schaffen wolltest, hast du immer geschafft. Mach mir einen Gefallen und bewirb dich da. Und keine paar Tage später konnte ich schon zum Vorstellungsgespräch und ja, das hat dann geklappt und nun bin ich seit 2011 auch bei der Bahn. Also im öffentlichen Dienst, habe mich durch immer wieder selber nicht aufgeben wollen und auch wenn man schlecht war in der Schule. Das Schlechte in der Schule war nicht, weil ich doof bin, sondern weil ich einfach nicht wollte. Ich habe mir das rausgezogen, was ich für mich in meinen Achten im Leben brauchte. Und ja, ich wusste, ich kenne meine Kräfte, ich weiß, was ich jetzt auf die Beine gestellt habe, was ich jetzt aktuell wieder alles mache. Wenn ich was möchte, so wie meine Mutter gesagt hat, schaffst du das. Und ich bin froh, dass sie mich da animiert hat zu. Und ja, heute stehe ich wirklich nach dem ganzen Mist, was ich erlebt habe, durchmachen musste durch die Adoptionsgeschichte. Das ist immer unterschiedlich. Ich will das jetzt nicht verallgemeinern. Ich bin froh, dass das alles so gekommen ist. Es war ein harter Kampf, ein weiter Weg. Ja, aber ich kann immer nur sagen, gebt nie auf. Man kann mehr aus euch rausholen, wie man denkt.
Ja, spannend. Also Jan, du hast ja deine Wurzeln gesucht, so wie es auch in deinem Buch sehr ausführlich beschrieben ist. Mhm. Und also für alle die jetzt dein Buch noch nicht gelesen haben, die vielleicht noch Lust bekommen, aber könntest du vielleicht mal kurz zusammenfassen, was für dich so der ausschlaggebende Punkt war, an dem du für dich festgestellt hast, ich suche jetzt, wo ich herkomme.
Also jetzt erstmal, wenn man mein Buch nicht kennt, das heißt Jan Klein, Adoption, die schmerzhafte Reise zu meinen Wurzeln. Der Titel ist auch bewusst gewählt worden. Erst war ich mit dem Titel, erst sollte es Tabu heißen. Ich habe halt auch alles alleine gemacht. Ich habe mir zwar einen Ghostwriter gesucht, aber das ist wirklich 1:1 geschrieben. Das, was ich erzählt habe, hat er auch niedergebracht in meinen Worten. Ja, Tabu. Für mich war es immer das Gefühl, dass das Thema Adoption mir vorkommt, als wenn es ein Tabuthema ist. Ja, und da bin ich dann irgendwann aber von abgekommen und habe es halt die schmerzhafte Reise zu meinen Wurzeln genannt. Und es war halt auch eine schmerzhafte Reise für mich. Ich habe halt in der Schulzeit dann die Erfahrung gekriegt. Ich kann mich auch erinnern, dass ich nicht einer der unneugierigsten Kinder war. Also von mir brauchte man nichts verstecken. Ich denke, das ist in Kindern, kann man, wenn man Mutter ist, auch, oder wenn man sich selber vielleicht als Erwachsener, man ist gerne mal durch die Schränke gerauscht zu Hause bei den Eltern und hat geguckt, was ist denn hier alles drin. Hat eine Kamera entdeckt, hat damit mich rumgespielt. Und somit ist mir dann auch irgendwann 9, 10 rum, muss ich gewesen sein. Meine Eltern sind halt Beamte und die sind halt auch mit der Ordnung sehr. Also da waren immer Ordner, das war alles fein, säuberlich abgeheftet und ja, man konnte dann ja auch langsam lesen und dann stößt man halt über einen Ordner, wo sein eigener Name draufsteht. So, und dann guckt man da natürlich rein vor lauter Neugier. Man konnte mit diesen Papieren, die man da drin gefunden hat, gar nicht viel anfangen. Das Einzige, was ich jetzt sagen kann, ist, dass da mein Name stand, Geburtsurkunde, und dass da mit einmal ein ganz anderer Name existierte. Ja, dass ich gar nicht Barsdorf, so wie ich heute heiße, der Name meiner Adoptiveltern, sondern dass da ein anderer Name stand. Mhm. Und der war halt Klein. Und dachte ich immer, Klein. Und dann gab es auch Leute im Dorf, die haben mich immer Pupsi genannt. Warum auch immer. Aber wenn ich da um die Ecke, ich war immer freundlich, ich bin auch viel im Dorf rumgesagt, bin ich auch mal gerne vorbei. Oma hat mir auch mal gesagt, Grüße, das habe ich immer schon früh mitgekriegt, grüße die Leute und bald ist Konfirmation. Wenn du freundlich bist, dann gibt es auch nicht Kohle. Und daher war ich halt auch immer gut im Dorf unterwegs und war einer mit der freundlichsten. Aber das hat auch schon mit meiner Wurzellosigkeit zu tun. Ne? Dieses morgens gleich Rastlose zu haben, den Wunsch, sich aufs Fahrrad zu setzen und einfach zu fahren. Man wusste gar nicht, warum man jetzt so raus will zu Hause. Warum bin ich da in anderen Häusern, den Leuten, die haben nur alle gepennt, da stand ich schon an den Fenstern und hab geklopft. Das sind alles so eine Fragen gewesen. Warum ist denn das so? Andere machen das doch aber auch nicht. Aber ich habe mich halt immer wieder dabei erwischt, dass ich dieses Rastlose hatte. Und da ging das im Endeffekt dann auch schon los mit der Wurzelsuche. Schwerer Verlauf in dem Sinne. Ich wusste auch, es wurde viel darüber erzählt. Bei uns ist ein Turm gewesen in Thurau. Der hatte mit der ganzen Bundeswehrgeschichte zu tun. Der war dafür da, um auch in den Osten reinzuhören. Und war halt auch ein kleiner Bundeswehrort. So, da waren ein paar Leute, die haben dann da gearbeitet. Und das hieß dann immer, eine Schwester von dir. Ich wusste halt, dass ich das nicht das einzigste Kind bin von meiner leiblichen Seite. Und dass das 6. und das 7. zur Adoption freigegeben ist. So, und ich bin das 7. gewesen. Und eine Schwester von mir auch. Und das hieß dann immer, die wohnt ja auch in der Nähe. Und das sind dann auch alles so Auslöser gewesen. Nicht, dass ich auch den Ort in den Papieren gesehen habe, aber na, die muss hier in der Nähe sein. Und das hat mich dann irgendwann immer verfolgt, dass ich andere Leute gemustert habe. Dass ich an der Kasse gestanden habe, mich dabei erwischt habe, wie das kann ich heute noch. Ich beobachte Leute, ich weiß ganz genau, was in meinem Umfeld passiert. Es ist schlimm, so zu sein. Das lässt einen nie in Ruhe, denn ist man immer so ein bisschen, man kann gar nicht abspannen, auf gut Deutsch gesagt. Und das wird mich immer verfolgen, auch jetzt, wo ich am Ende bin. Aber da habe ich schon an Kassen geschaut, wer könnte mir denn ähnlich sehen? Also dieses Vergleichen, wo ich jetzt vorhin auch schon mal drauf angespielt hatte, Ähnlichkeiten zu suchen, das war für mich ein großer Punkt. Dass ich immer geguckt habe, ja, könnte der das sein? Da gab es dann auch Phasen, Schützenfest. Da habe ich die Severin, eine gute Freundin heute von mir, kennengelernt. Da war ich noch relativ. Und wir saßen da hinten auf so einem Schaustellerwagen. Und dann sagte sie auch, sie sei adoptiert. Und für mich war das natürlich, oh, das war ein so großer Hoffnungsschimmer, den ich mit einmal hatte. Und dann haben wir, seitdem haben wir gesagt, wir sind Bruder und Schwester. Und wir waren es aber nicht. Aber so dieses Gefühl, oh.
Dieses Verbundensein.
Genau, es hieß ja, in der Nähe soll das sein. Und ich dachte, da denn schon, eigentlich bist du am Ziel. Ich habe zumindest diese Schwester gefunden.
Ja, und dafür hat es sich schon gelohnt.
Ja, na sicher, das war alles. Und ja, der endgültige Entschluss kam dann, ich habe lange rumgezögert. Dann ging es ja auch schon 15, 16, 17. Mit 16 kann man ja offiziell, dass ich hätte gehen können zum Amt. Meine Eltern sind halt Beamte, wir hatten Bezug zum Jugendamt und alles. Sie haben sich auch immer gut verstanden mit denen, die Adoption durchgeführt haben. Also da war nie die Frage, dass ich nicht an die Daten reingekommen wäre. Der Wunsch war auch tief drin, aber ich wollte es nicht. Ich konnte es nicht. Ich hatte Angst. Ich hatte wirklich Angst. Ich wusste, habe es dann aber auch verdrängt. Dann gab es böse Zeiten, wo ich mit mir selber nicht klarkam, wo ich mich in Süchte verlaufen habe. Nicht um, ja, das war eigentlich nur eine Selbstzerstörung. Ja, ich kam mit meinen Gedanken, mit meinen Gefühlen nicht mehr klar. Und so wie das ist in Süchten, ich habe ganz schnell in der Schule gelernt, auch da kiffen welche, ersten Zug und dieses Befreite. Dieses wirklich Befreite.
Was waren so diese schlimmsten Gedanken? Kannst du dich da noch erinnern? Was war so das, was du nicht fühlen oder denken wolltest?
Ich wollte eigentlich dieses Traurige loswerden. Ich wusste ganz genau, wie verletzend ich auch in der ganzen Zeit zu meinen Adoptiveltern war. Aus meinem Verletztsein, aus meinem Stolz, aus meinem... Ich hätte mich gerne mit denen hingesetzt, sage ich heute. Das können Erwachsene selten. Und hätte einfach nur gesagt, pass mal auf, könnt ihr überhaupt ahnen? Ich hätte es denen gerne mitgeteilt. Ja, sie haben immer alles gemacht für mich. Ich habe die beste Kindheit gehabt, die sich wirklich... Schön, also ich bin auch jemand, ich spreche mich wirklich für Adoption aus, weil ich immer sage, was wäre denn sonst gewesen mit mir? Ich weiß auch jetzt in dem Verlauf, dass es gut so gewesen ist, wie es ist, dass ich nicht in der leiblichen Seite groß geworden bin, weil wenn ich durch meine Geschwister, die ich jetzt denn nach und nach kennengelernt habe, alle am Grabe meiner leiblichen Mutter, also ich habe sie auch mit zu Grabe getragen, das war auch der ausschlaggebende Punkt zu dem Buch, warum ich das geschrieben habe, weil danach war ich zerstört. Danach habe ich hier auf dem Sofa gelegen und ich kam nicht wieder hoch. Und ich bin jemand, wenn man richtig auf dem Boden liegt, dann nehme ich alles zusammen und versuche irgendwie aus diesen Kräften wieder aufzustehen. Und für mich blieb halt, ja, was machst du? Selber hast es jetzt eine Woche, zwei Wochen probiert. Du kommst aber aus diesem ganzen Karussell, weil alles lief nochmal wie ein Film vor mir ab. Dieses ganze Puzzle, dieses ganze, und dann, eigentlich war ich ja nicht am Ende, weil den Namen meines Vaters hat sie ja so mit ins Grab genommen. Da hat sie immer böse Spiele mit mir gespielt. Wenn ich es wissen wollte, ich musste da vorsichtig rangehen. Sonst habe ich sie wieder abgeschreckt. Sie wollte es eigentlich nicht sagen, aber dann war sie andersrum so frech und hat gesagt, Jan, wenn du in den Spiegel guckst, dann siehst du deinen Vater. So, und das hat auch schon wieder Sachen in mir ausgelöst, dass ich selbst hier in Berlin vorm Spiegel gestanden habe, habe mir Google aufgemacht und habe da wirklich schlimm. Wenn man das selber, falls ein Zuhörer das auch so, man kann nicht aufhören.
Also es wird dann sowas wie exzessiv, so ein bisschen, ne?
Ja, kann man
Das
so
ist
nennen. Also
oft,
es ist wirklich ein
ja,
Zwang dann, ja,
das ist
weil
oft
du
die
willst ja
Erfahrung,
weiter
die.
und es hat mich verrückt gemacht und
Ja.
es geht mir auch nicht darum, dass ich jemals austauschen wollte. Es ging mir eigentlich auch bloß darum, ja, denen in die Augen zu gucken, ja. Ich habe auch nie was verlangt und wollte auch nichts. Klar, meine Fragen wollte ich beantwortet haben, aber jetzt nichts Finanzielles oder so. Es ging mir rein um die Fragen, auch um das Gefühl, wie fühlt sich das an? Wer ist das? Die Wahrheit zu erfahren. Warum? Weil ich habe mir als Kind auch oft die Schuld gegeben, dass ich adoptiert bin. Da habe ich immer gedacht, sag mal, was hast du jetzt als Kind? Automatisch, als Kind gibt man sich die Schuld, jetzt habe ich wieder einen Fehler gemacht. Und da habe ich mir halt immer gefragt, warum? Meine Adoptiveltern sind ja die größten, in meinen Augen für mich, die es auf der Welt gibt. Auch meine Oma, wo ich mit groß geworden bin. Ja, da war ja eigentlich habe ich mich gehasst auch dafür, dass ich dieses, warum konnte ich mich da nicht drauf einlassen? Ja, sage ich heute, warum konnte ich da nicht einfach Ruhe geben? Warum hat mich mein Inneres so verrückt gemacht und hat mich wirklich auf eine jahrzehntelange Reise geschickt?
Hast du denn die Antwort bekommen? Warum?
Ja, also ich habe den 16, 17 hatte ich nicht den Mut, habe ich gerade gesagt. Und mit 18, knapp 19, stand es denn ja im Raume, dass ich selber Papa werde. Ich war halt auch noch ziemlich jung, steckte in ganz bösen Zeiten zu der Zeit noch. Und habe aber dann auch schon einmal von vielen Malen den Weg aus dem ganzen Gerümpel rausgeschafft. Für meine kommende Familie. Ja, also da hatte ich schon, Verantwortungsbewusstsein hatte ich schon immer. Also das kann man jetzt so nicht sagen, dass ich nicht gesehen habe, was mir wichtig ist. Ich habe Feuerwehr gemacht, ich war 10 Jahre Gruppenführer, ich habe mit 14 angefangen in Landwirtschaft zu arbeiten, also so Verantwortung konnte man mir schon rübertragen. Ich wusste jetzt fällt der Hammer, jetzt musste ich noch einmal mehr schneller erwachsen werden, wie es mir eigentlich lieb war. Weil ich habe mit 14 auf dem Trecker gesessen, habe gearbeitet, wo andere Gleichaltrige im Sommer schwimmen gegangen sind. Das war nie so meine Welt. Ich habe mich
Ja.
verloren in den Weiten der Feldmark, wo ich auf dem Trecker gesessen habe und 10 Stunden gepflügt habe. Ja, und wo ich mich auspowern konnte. Wenn es dann ging, Kuhställe, Schweineställe auszumisten, ich habe Forken durchgebrochen. Weil einfach das so dieses Ventil für mich war, sage ich heute, und meine geballte Wut und natürlich auch das toll als Kerl in dem jungen Ahn, ich habe zu Hause gelegen mit Schmerzen in der Oberarm, ich habe geheult nachts, wo Mama an mir saß, weil mir die Muskeln so schnell gewachsen waren. Ja, das ist, kann man sich nicht, aber ich habe halt nie aufgegeben. Wenn da hieß 50 Kilo Schrotsack, kannst du Sackkarre nehmen? Jan hat es ja da auf den Rücken gemacht und ist los. Wo sie immer gesagt haben: Mensch, du bist im Wachstum, achte auf deinen Rücken. Heute weiß ich, was sie meinten. Das ist alles so ein Erfahrungswert, ne? Hätte man da hören konnte ich schon immer schlecht. weil ich habe meinen eigenen Kopf gehabt. Ich denke, das können auch ganz viele nachvollziehen.
Ja, ganz bestimmt. Danke fürs Zuhören. Das war der erste Teil. Und weiter geht es im zweiten Teil. Ja, und wenn du zurückblickst, was würdest du sagen, welche Erfahrungen waren auf deinem Lebensweg ganz besonders wichtig für dich?
Welche Erfahrungen? Puh. Also ich sag mal so, ist nicht, dass ich es jetzt für gut heißen will, muss man jetzt nicht verkehrt verstehen, aber ich sage, auch das Abrutschen in diese böse Zeit hat mir viel Lebenserfahrung gegeben, viel Menschenkenntnis. und auch Verständnis für andere Leute, die wirklich abrutschen. Das macht man nicht, weil man das jetzt so will, sondern weil man auch so ein bisschen labil ist. Man ist da sehr empfänglich für. Das ändert aber an einem selber, auch an der Person nichts. Also ich bin ja trotzdem Mensch geblieben, ich bin trotzdem Jan geblieben. Ja, aber auch wenn ich die Augen verdreht hatte, ich war Jan. Das ist für mich eine Erfahrung gewesen, sage ich heute. Die möchte ich nicht missen, aber ich möchte sie auch garantiert nicht wieder haben. Ne, das ist zum Beispiel eine Erfahrung. Die Geburt meiner Tochter. Ich bin ins Krankenhaus gefahren nach Uelzen, weil es hieß, so, deine Tochter ist geboren. Bin dann rein und da lag dann so meine Freundin zu der damaligen Zeit, die Mutter meines Kindes. Und Jacqueline lag daneben. Und da konnte ich das, also ich war immer kinderlieb, wir sind auch eine große, kinderreiche Familie gewesen. Und ich konnte eigentlich immer gut mit Kindern. Aber da habe ich das erste Mal das Gefühl erleben dürfen, was ich glaube ich 18 Jahre bis dahin, naja, nicht 18 Jahre, ich bin ja 18 gewesen, also wenn man jetzt mit 5 rechnet, dann sind es 13 Jahre, wo ich 13 Jahre nach wirklich mich gesehnt habe. Die ersten 5 Jahre ist immer ein bisschen schwierig einzuschätzen. Ich sagte, da merkte ich zwar schon, da stimmt irgendwas nicht. Aber da kann ich wirklich sagen, das ist das, was ich wirklich gesucht hatte. Dieses Gefühl der Verbundenheit, der Wärme, werde ich nie vergessen. Das erste Mal auf den Arm, in die Augen geschaut. Ich habe gedacht, ich gucke in den Spiegel. Obwohl das noch so ein kleines, zartes Wesen war, hat man gedacht, man guckt einfach in den Spiegel. Diese Wärme, die man gespürt hat. Also fantastisch. Kann ich nur sagen, das ist für mich das Wundervollste auf der Welt.
Und hatte das für dich auch so eine Kehrseite? Weil ich kann mich erinnern, dass es neben dem Glück, das ich empfunden habe, als ich meine Kinder im Arm hatte, auch unfassbar schmerzhaft war, weil ich mir dachte, also ich würde meine Kinder nicht hergeben, lieber würde ich sterben. Was zur Hölle war mit mir nicht in Ordnung, dass es bei mir möglich war?
Ja, das war ja generell schwierig. Ich war ja nur auch 17, also meine Freundin war 17 und ich war halt 18, 19 rum. So, und als sie mir dann da das offenbart hatte, aber ich komme wieder auf das Verantwortungsding, da habe ich nicht in einer Sekunde auch gesagt, ja, wir sind noch jung. Das kann ich mich noch gut daran erinnern, ich habe gesagt, das schaffen wir auch. Wir sind nicht allzu lange zusammen gewesen danach. Ja, das hat aber auch gesundheitliche Probleme. Von ihrer Seite her, da ist was Böses passiert in dem jungen Alter. Von meiner Seite, ich bin schon zweimal an der Lunge operiert gewesen zu dem Zeitpunkt. Und ja, entweder binden Probleme oder sie trennen. Und in unserem Alter kamen mehrere Probleme. Das Finanzielle, die Sorgen, ja, das war eine komische Zeit und uns hat es halt leider getrennt. Ändert aber nichts zu der Beziehung zu meiner Tochter. Ja, also das ist wieder so die Kehrseite, ne? Also, wo ich mir halt auch unsicher war, was schwer ist, was ich auch ab und zu gesagt habe, Mensch, wenn das jetzt nicht so, wäre vielleicht alles viel ein bisschen einfacher gewesen. Aber nein, ich sage, das ist alles gut so, wie es war. Klar hat man auch ab und zu mal gezweifelt, aber ich wäre auch nie auf den Gedanken gekommen, mir zu sagen, ich bin noch so jung und ich schaffe das nicht und weil es Probleme gibt, müssen wir einen anderen Weg finden. Oder hätte von vornherein gesagt, nee, ich will das nicht. Weil ich kenne halt auch viele Kehrseiten, wo dann gesagt wird, ja, ich konnte zwar den Spaß haben, aber ich will das nicht. Das ist ja nicht in meiner Entscheidung als Mann, das entscheidet die Frau. So, da kann ich ja noch so gegen sein und das ist auch gut so, wenn die Frau das haben möchte, dann ist das halt so und dann muss ich halt trotzdem damit klarkommen. Na.
Gibt es etwas, wovon du schon lange träumst, dich aber noch nicht traust, es zu tun?
Ah, gibt es was, wovon ich träume? Träumen tue ich ganz viel am Tag. Wer tut das nicht, glaube ich? tun tue ich eigentlich, ich setze vieles um, was mir in den Kopf kommt.
Du bist der Macher, sozusagen.
Naja, ich habe Spaß daran. Ich habe wirklich Spaß daran, wenn ich mich selber verwirklichen kann. Ich bin auch jetzt in der kurzen Zeit, auch als das Buch entstanden ist, habe ich ja nie gedacht, meine Freundin hat gesagt, hast du eine Macke? Was hast du denn jetzt wieder für eine Spinnerei? Verstehe ich. Aber da habe ich mir auch gar nicht reinquatschen lassen. Meinen Adoptiveltern durfte ich das am Anfang gar nicht erzählen. Die hätten mir gleich so viel Gegenwind gegeben, da wäre ich pappensatt gewesen. Aber für mich war das der Weg. So, und da habe ich gesagt, ja, dann machst du das, weil ich mir selber helfen wollte. So, im Werdegang habe ich dann gesagt, ja, okay, ich lasse das auch drucken und ich gucke da eine Webseite basteln, ich versuche das bei Amazon zu verkaufen. Und wenn du 10 Bücher los wirst, bist du froh. Ja, das hat dann aber ganz schnell an Fahrt aufgenommen, dass ich es dann auch innerhalb von kurzer Zeit sogar bis Sydney geschickt habe. Und das wurde immer größer. Und dann wurden aus 10 Bücher 20 Bücher. Und jetzt so nach einem Jahr kann ich sagen, sind 350 Bücher in der Druckversion von mir verschickt worden. Ich verschicke auch alles selber. Meine Bücher werden handsigniert. Da stecke auch nur ich drinne, meine finanziellen Mittel. Da steckt kein Verlag hinter oder irgendwas. Die Rechte sind alle bei mir. Ich habe das aus eigenen Kräften. Ich habe mir da auch keine Hilfe gesucht oder sonstiges. Das ist alles mein Belesen, mein Informieren. Ich wollte das so und ich habe es durchgezogen. Und ich bin heute umso stolzer. War ein harter Weg, aber ich bin stolz. So, und dann wurde halt auch ganz schnell mehr von, dass sich auch ganz tolle Resonanz daraus ergeben hat, dass Adoptierte auf mich zukamen, haben gesagt, Mensch Jan, das ist klasse. Und ich kann dir nur sagen, ich fühle genauso. Du hast da wirklich Punkte getroffen und das kann ich bestätigen, dass ich mich da auch drinnen wiedererkenne. Und das war ja für mich auch eine Erkenntnis. So die ersten in dem Werdegang auch, dass ich ja, so wie ich dachte, doch nicht alleine bin. Viele Adoptierte fühlen so, ich bin damit alleine. Ich bin von den Gefühlen her alleine. Da kann ich heute aber definitiv aus meiner Erfahrung sagen, nein, Leute, wir sind nicht alleine. Es gibt ganz viele Leute, die gefühlsmäßig mit uns auf eine Wellenlänge, mit dir, mit mir, auf eine Wellenlänge schweben. Ja, es wurde halt nur nicht drüber geredet. Und wenn man nicht drüber redet, kann man nicht erfahren. Ja, das sind so meine Erkenntnisse, die ich daraus geschlossen habe. Und nach anderthalb Jahren, dann wurde es immer mehr. Und jetzt bin ich halt heute an dem Standpunkt, dass ich noch mehr draus machen wollte, aber nicht nur auf diese Buchseite-Version, sondern ich ja auch gelernt habe, Leuten einfach nur ein Ohr zu bieten. Aus meinen Erfahrungen in Gesprächen mit deren Erfahrungen Leid zu nehmen. Ein Hafen zu bieten, des Verständnisses, dass man sich nicht mehr alleine fühlt. Und daraufhin kam jetzt mein Plan oder meine Gedanken. Ich bin eines Morgens aufgewacht und habe gesagt, so, jetzt möchtest du gerne mehr. Und irgendwie setzt du das um. Und daraus hin ist heute die Adoptionshelfer entstanden. Das war dann ein Werdegang, wo ich mir ein kleines Team gesucht habe, wo ich meine Gedanken, ich habe nichts niedergeschrieben, das herrscht alles nur in meinem Kopf. Und das setze ich mit, ich habe schon immer gute Beziehungen in allen Richtungen gehabt. Ich weiß auch nicht, wo ich die Leute immer ausgrabe, aber ich kann sagen, ich habe wirklich Spitzenleute an meiner Seite. Ich setze mich auch hin und telefoniere und finde sie. Und frage auch offen und ehrlich, da ich halt alleine finanziell drin stehe, inwiefern man mithelfen mag oder auch entgegenkommen mag. Und ich kann sagen, da kam eine ganz tolle Resonanz. Ich glaube, wir können uns aufs Ergebnis freuen, wenn es startet. Wenn ihr das hört, ist es schon gestartet. Also ich hoffe, wird noch ganz viel Zuspruch finden und wird ganz vielen Leuten helfen. Das ist der Hintergrund der Adoptionshelfer. Wir sind alles meistens selber Adoptierte, die aus Erfahrung und aus Weiterbildung, aus Ausbildung in verschiedenen Bereichen für die Leute da sein können. Und das ist für mich gerade auch das Größte. Das ist das größte Projekt, was ich gerade auf die Beine stelle. Und ja, Also ich versuche halt auch nicht stehen zu bleiben. Ich versuche jetzt noch ein bisschen mehr draus zu machen, weil mir das Thema halt auch am Herzen liegt. So hart es auch für mich emotional ist. Ich selber bin auch noch an dem Standpunkt, vielleicht verdränge ich auch selber noch ein bisschen und versuche es damit einfach auch für mich selber noch weiter aufzuarbeiten. Mit der Hilfe, mit diesen Gesprächen, dass ich für andere da sein kann und ich merke, wie mein Herz darin aufgeht. Ich bin traurig, wenn ich mich nicht drum kümmern kann. Und andererseits, wenn ich mich drum kümmere, ist es für mich eine Erfüllung.
Das klingt doch super. Und dieses Interview ist ja auch ein Teil von deinem Projekt oder deiner Vision, so kann man es ja schon nennen, ne?
Genau.
Gibt es eine Situation in deinem Leben, wo du sagst, in der Vergangenheit, da hast du mal richtig Glück gehabt?
Ich denke, wenn die Leute dieses jetzt hören, werden sie auch schon uns beide einmal in einer Gegenvariante gehört haben. Du hast mir die Gegenfrage gestellt, was ist Glück? Wie definiert man Glück? War gut, war ich nicht darauf vorbereitet, muss ich sagen. Aber das hat mir dann auch nochmal so hat mich zum Nachdenken angeregt. Ja, Glück ist wirklich ein ganz großer Begriff. Glück habe ich gehabt, dass ich solche Adoptiveltern abgekriegt habe. Glück habe ich gehabt, dass mich auch all meine Probleme nie, obwohl sie mich runtergezogen haben, nie komplett vernichtet haben. Ja, ich habe auch selber mit bösen Gedanken gespielt, wo ich keinen Bock mehr hatte. Und dann habe ich mich selber auch dran hochgezogen und habe gesagt, nee, warum? Du hast noch deine Ziele. Und meine Ziele waren halt auch die Wurzelsuche. Und das hat mich auch so davon abgehalten, einfach größeren Mist noch zu bauen, mir gegenüber, stark zu bleiben, weil ich mir ein Ziel gesetzt habe. Und Ziele sind wirklich auch viel im Leben. Sollte man haben, das hält aufrecht. So, Glück habe ich gehabt mit meiner Tochter. Glück habe ich gehabt mit meiner Freundin. Die habe ich im Zug kennengelernt. Von jetzt auf gleich und sind jetzt auch schon 3, 4 Jahre zusammen. Ja, ich habe viel Pech gehabt. Ich habe aber auch für mich dieses, was ich gerade geschildert habe, das als Glück empfunden.
Cool. Welche drei Dinge sind dir aktuell am wichtigsten in deinem Leben?
Ja. Tja, da werden sich jetzt viele fragen, warum bin ich da jetzt nicht drin vorgekommen? Meine Adoptiveltern, also die, meine Tochter und mein jetziger Partner. So, und jetzt werden sich viele fragen, so wie ich auch in Gesprächen ab und zu die Frage, dass mir ab und zu auch so die Leviten gelesen werden, ich soll mich nicht aus den Augen verlieren. Und das ist immer so ein Problem. Ich erwische mich immer wieder dabei, wie ich mich selber aus den Augen verliere. Wo mir andere Sachen ganz einfach wichtiger sind, als auf sich selber zu achten. Und da muss ich auch für mich sagen, da muss ich auch noch ein bisschen an mir arbeiten. Ja, auf Gesundheit Acht geben, auf, ja, dass man das eben alles nicht aus den Augen verliert. Aber wenn jetzt drei Punkte hätte ich, meine Eltern, meine Tochter und mein Partner.
Das klingt gut und das mit der Gesundheit, das hast du gut erkannt. Das ist natürlich auch das, was da kann man sich vornehmen, stark zu bleiben. Wenn die Gesundheit nicht mitspielt, dann hat man wenig Chancen.
Ja, das ist auch halt
Und das
diese
ist
eigene
ja auch,
Wertstellung, ne?
ja, genau. Und das ist tatsächlich auch bei allen Adoptierten ähnlich, dass sie den Hang dazu haben, sich und ihre Gesundheit außer Acht zu lassen. Oder das nicht so wichtig zu nehmen oder andere vorzuziehen und so. Aber cool, dass du das für dich erkannt hast und dass du das auch ja, dir immer wieder vornimmst und dich immer wieder selbst daran erinnerst. Das, glaube ich, ist eine
Ja,
ganz gute Strategie.
genau, man muss ja halt Fehler auch erkennen, um sie ändern zu können.
Ja.
Ich erwische mich halt bei, ich habe, sage ich auch so, wie es ist, ich habe den richtigen Dreh dazu auch noch nicht raus, wie ich dann gewisse Sachen, weil manchmal ist das dann schon so am Anfang, wo du dann sagst, Mensch, das hast du aber wieder wenig getrunken oder jetzt hättest du zum Arzt gehen müssen oder hättest du vorher ein bisschen auf. Man erwischt sich immer so nicht vor dem Ganzen, sondern wenn es schon so ein bisschen angefangen hat. Und dann durch dieses Erkennen zieht man dann zwar die Notbremse, Ich suche noch nach der Patentlösung, dass ich das ein bisschen eher erkenne, nicht, dass er es erst angefangen hat, sondern dass ich es wirklich vorher erkenne. Und mal gucken, ob ich da ja, schlauer werde
Ja, die
irgendwann.
Patentlösung dafür gibt es gar nicht, sondern es ist tatsächlich ein Prozess. Also man kann nicht nur, weil man es bestanden hat, davon ausgehen, dass man es gleich umsetzen kann. Das ist tatsächlich etwas, das wir alle gerne haben wollen oder können möchten, dass wir sagen, okay, wir haben es verstanden, so jetzt lass es uns anders machen und dann sind wir ganz enttäuscht, wenn wir feststellen, wir haben es doch verstanden, jetzt war es wieder so und wir haben es trotzdem wieder genauso gemacht. Und dann sind wir sehr selbstkritisch und sehr hart eigentlich auch und ungnädig mit uns selbst. Dann sind wir wütend auf uns, weil wir sagen, Mann, wie blöd kann man sein oder so, ja. Also das kenne ich von vielen Erzählungen. Und das Patentrezept dafür ist, sich darüber zu freuen, dass dieser Zeitraum zwischen dem, dass man es erkannt hat und dem, dass man die Notbremse zieht, dass dieser Zeitraum immer kürzer wird. Dass der nicht von einem Tag auf den anderen verschwindet, ist klar, weil dazu muss man es ja sich antrainieren. Das ist ja wie Training, wie Muskeltraining. Ich trainiere andere Reaktionen, ich trainiere andere Verhaltensweisen. Es ist und bleibt ein Training. Und der Gewinn daraus ist, dass einfach die Zeiten kürzer werden. Man erkennt es schneller, man erwischt sich schneller und man kann es schneller ändern und es wird immer kürzer und immer besser. Und ja, an der Stelle ist der Weg das Ziel.
Da gebe ich dir recht. Das ist halt auch für mich, ich selber habe es am Anfang gar nicht so erkannt. Ich habe auch die Hinweise von Leuten, die mir nahestehen, bekommen. Jan, pass mal auf, du musst jetzt mal hier ein bisschen mehr auf dich auch achten. Also das war für mich, und jetzt so mittlerweile bin ich halt an dem, das ist die eigene Wertstellung. Ich helfe und ich erkenne und sage auch zu meinem Partner oder zu meiner Nachbarin oder was weiß ich wo, pass mal auf, geht's dir vielleicht nicht gut? So, da erkenne ich es ja. Da rieche ich das im Vorfeld. Da sage ich, achte mal ein bisschen was auf dich. Aber ich selber habe ja diesen Stellenwert bis vor einiger Zeit gar nicht so für mich erkannt gehabt. Ja.
Ja, und es gibt natürlich auch noch so eine naturgesetzliche Seite, die immer sagt, dass ein System sich niemals selbst aus sich heraus erkennen kann, sondern man braucht immer für die eigenen Themen trotzdem auch immer noch den Blick von außen drauf. Und den hat man natürlich selber bei sich nicht. Das heißt, ja, das höre ich auch von vielen, die sagen, bei anderen sehe ich sofort, wo der Hase schief im Pfeffer läuft und bei mir selber, da muss erstmal der nächste Zaunpfosten vorbeikommen und
Genau,
winken.
das muss richtig reinhauen erst damit.
Ja.
Das ist komisch, wirklich.
Ja, aber das ist tatsächlich etwas, das hat, da brauchen wir uns gar nicht selbst schuldig zu fühlen, dass wir das nicht schnallen oder dass wir zu blöd sind oder dass wir uns selbst nicht wichtig genug nehmen würden, sondern das ist tatsächlich so eine Art Naturgesetz, dass ein System von aus sich heraus sich niemals selbst erkennen kann. Vielleicht hilft ja diese Sichtweise da drauf.
Ja, also ich bin ja auch jemand, der immer hier geschrien hat, wenn es um Krankheiten geht. Also ich habe jetzt wirklich leidvolle Jahre auch hinter mir. Und das ist natürlich auch für mich ein schwerer Weg gewesen, auch ein harter Kampf, aus was für Löchern ich mich herausgekämpft habe, auch in letzter Zeit durch Gesundheit eben. Immer wieder Niederschläge. Jetzt zum Beispiel jetzt im Winter, da habe ich 2 Monate bestimmt am Sauerstoffgerät gelegen. Es ging nicht ohne. Ich habe halt auch mit Asthma zu tun und so. Und das war wirklich der erste Moment, es ging nicht. Und das innere Ich hatte geschrien und es hat mir gut getan. Heute sage ich, es hatte mir gut getan. Aber das sind so alles Momente, die mir auch nochmal wirklich knallhart ins Gesicht treten. Ja, die mich halt immer wieder ausbremsen. Und trotzdem, bis vor ein paar Wochen, Monaten, wäre dieses Adoptionshelfer-Ding gar nicht vorstellbar gewesen. Hätte ich gar nicht umsetzen können. Und dann geht es mir aber vom jetzt auf den nächsten Moment schon wieder ganz anders. Ja. Ich war heute jetzt auch beim Augenarzt, habe ich dir vorhin gesagt. Der hat mir doch jetzt tatsächlich eine Lesebrille verpasst. Also ich kann mich erinnern, dass ich als Kind eine Brille hatte, so eine olle rote Sportbrille mit so einem Bügel hinter. Habe ich ja gehasst wie auf die Pest. Und dann hatte ich nur eine, die ich so tragen musste. Weil ich da wo ein bisschen weitsichtig war und jetzt ist halt ein bisschen kurzsichtig. Jetzt hat er mir heute eine Lesebrille verpasst. Aber ich kann auch, es fällt mir schwer, lange jetzt irgendwo was zu lesen, wo man selber vermerkt, es hier stimmt hier irgendwas nicht. Und ich werde es mal probieren. Morgen habe ich Termin und dann schauen wir mal, wie Dr. Professor Jan mit der Brille aussieht hier.
Ja, das tut dir bestimmt keinen Abbruch. Jan, was würdest du gerne in der Welt verändern?
Ja, verändern. Was mich generell stört und traurig macht, ist, dass von damals, von meinen Empfindungen, kann auch als Kind halt so gewesen sein, zu heute, was aus uns Menschen generell geworden ist. Dass man sich anblappt, dass diese Gewaltbereitschaft da ist, dass man kaum Verständnis für einen auch fremden Menschen aufbringen kann. Ja, das sind so Sachen, die ich verändern will, weil ich halt auch beruflich drinne stehe, wo ich halt angegriffen werde und man einfach nur die Uniform zum Beispiel sieht und nicht mich als Menschen. Also ein Appell an alle. Wir müssen irgendwo mal ein bisschen gucken, dass wir auch wieder ein bisschen grinsen können und einfach mal, ja, morgens mit dem Lächeln. Die ganze Corona-Zeit ist schwierig. Das wäre auch so ein Ding, was ich gerne ändern wollen würde, wenn ich könnte. Kann aber leider keiner. Ich habe gestern auch erst wieder erkannt. Am Anfang hat mich das gar nicht so gestört, aber mittlerweile geht es an die Substanz. Dieses, wir waren jetzt neulich zu meiner Freundins Mutter, die hatte Geburtstag. Denn so dieses Wegfahren, dieses Freiheit genießen, da so ein bisschen spazieren gehen, dieses Programm halt einfach zu haben, wie komisch einem das jetzt nach ein Jahr, anderthalb Jahre vorkommt. Also wenn man das, also ich selber kenne es für mich, als wenn ich es neu lernen müsste. Dieses Interesse, Freiheit, Bewegung, Interessen zu haben. So, und wie gesagt, ich merke, dass es langsam wirklich an die Substanz geht, dass es schwer wird. Ja, wieder auch so ein Bindungsding für Adoptierte. Wir sind eh so ein bisschen auf Kontakt oder auf Bindung hinaus und angewiesen. Manche wollen es, manche können es nicht, aber sehen tun wir uns trotzdem alle danach. Und jetzt ist man mit einmal eingesperrt. Das ist auch für eine Beziehung ein ganz neues Pflaster. Man kluckt einmal wieder umso mehr diese Unzufriedenheit halt auch, ne? Und der Kleine jetzt mit 9 Jahren, lange keine Schule, der durfte da nicht raus. Wir selber hatten auch Corona im Haus jetzt im November. Also meine Freundin hat das erwischt und die war richtig böse unterwegs. Ein paar Mal Notarzt auch hier gehabt. Also es ist kein Witz. Es ist wirklich nicht zu belächeln. Ich als Risikoperson habe richtig Angst gehabt. Es war natürlich wieder auch so ein Ängste-Ding. Also das sind so Sachen, die würde ich gerne verändern. Das ist, aber man kann sie nicht verändern. Ansonsten weiß ich nicht. Ich bin eigentlich relativ glücklich mit dem, was da ist. Das hält einem auch so ein bisschen noch über Wasser, dass man einfach mit dem glücklich ist, was man hat oder was einem geboten wird. Ne, und das ist halt auch viel im Verlernen drinne, dass man einfach auch mit Kleinigkeiten glücklich sein kann. Heute ist ganz viel auf materielles Ding. Das ist auch eine komische Welt geworden. Wir sind spielen gegangen, heutzutage ist alles materiell. Da hast du einmal umso mehr Statussymbol, Auto, dies, das, jenes, ein Haus. Günstigere Mieten würde ich mir wünschen. Das würde ich verändern. Dass jeder leben und leben lassen. Ich würde auch gerne verändern, dass wenn ich auf Arbeit bin und Opa X, Opa Y oder Oma Y da langlaufen sehe, mit ihrem Kofferkuli, in der Rente sind, das Geld reicht nicht und die müssen durch die Mülltonnen kriechen. Da könnte ich brechen. Tut mir leid. Ja, das macht mich einfach nur noch traurig. Weil die haben uns diese Substanz ermöglicht, die wir heute haben. Und irgendwo vergessen wir immer wieder Leute und jeder nur noch auf sich. Hauptsache, ich habe das und warum können wir nicht alle irgendwie mal wieder in der Welt gemeinsam denken?
Ja, das klingt sehr attraktiv.
Oder?
Ja, auf jeden Fall. So, jetzt sind wir schon am Ende von unserem Fragenkatalog angekommen.
Super.
Dankeschön, dass du für dieses Interview Zeit gehabt hast.
Sehr gerne.
Es war sehr aufschlussreich.
Viel Spaß gemacht.
Es war wirklich sehr aufschlussreich für mich und bestimmt auch für die Zuhörer. Und hast du noch ein Schlusswort, so was du den Hörern mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, da das Schlusswort ist, ich hoffe, dass auch diese Idee mit diesem Podcast, es ist, glaube ich, bis jetzt eine einmalige Sache, die ich mir ausgedacht habe, die wir umsetzen, dass diese Gespräche, die wir hier führen, die ich führe mit den Betroffenen, dass das toll ankommt, dass das vielen Leuten den Wunsch erfüllt, endlich mal drüber reden zu können und dass ganz viele Leute, sei es Adoptiveltern, die sollen daraus auch lernen. Die sollen nicht abgeschreckt werden in keinerlei Weise, auch wenn harte Geschichten bei sind. Die sollen ihren Nutzen daraus mitnehmen, weil meine Eltern hätten auch aufgeben können. Sie haben es aber nie getan. Bitte vergesst nie den Stellenwert eures Adoptivkindes. Und die Adoptierten sollen auch nicht immer nur in meinen Augen gewittern, die Adoptiveltern sehen das Rosarote. Ja, für die ist es schön. Für die ist das toll, sie können keine Kinder kriegen. Wir müssen Verständnis bringen und die sollen uns gegenüber Verständnis bringen. Und wenn wir alles das versuchen zu ändern, und das können wir nur durch Informationen und Gesprächen, ich denke, dann können wir schon alle einen großen, aber ja, Teil dazu beitragen, dass man, dass auch die entgegenwirken können und uns im Heranwachsen durch ihr Wissen entgegenwirken können. Ja, das, was bei uns vielleicht bei dem einen oder anderen falsch gelaufen ist, können wir mit diesen Gesprächen an Informationen rüberbringen und andere Leute können es besser machen. Und das ist mein Wunsch. Ich freue mich, wenn ihr alle Spaß daran habt. Es ist ein Haufen Arbeit, aber ich mache es gerne für euch und ja, ich wünsche euch weiterhin viel Spaß bei dem Podcast.
Ja, ganz herzlichen Dank.
Danke.
Ja, ihr Lieben, falls euch dieses Interview Lust gemacht hat, selbst einmal eure Geschichte zu erzählen und ein paar Fragen zu beantworten und andere zu inspirieren, dann dürft ihr euch gerne melden beim Jan unter info@jan-adoptiert.de oder unter info@linda-dordey.de.